12 Jahre, 12 Orte überall auf der Welt, 12 Stunden Zeit für jeweils eine literarische Reportage. So ließe sich ein besonderes Erzählprojekt des slowenischen Schriftstellers und Lyrikers Aleš Steger auf eine knappe Formel bringen. Er ließ sich zur Entdeckung anstiften, Jahr um Jahr die gesammelten Texte, intensive Reflexionen über unsere Zeit, hat er in einem Logbuch der Gegenwart veröffentlicht. Im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen folgen wir dem Gegenwartserkunder Aleš Steger in den Osten Afrikas. Willkommen, sagt Nils Beintger.
Wir verlassen uns immer mehr eigentlich an Vorgeformtes, an Vorgedachtes, an Schablonen. Schauen wir uns schon an, wie wir reisen, seit es Internet gibt. Wir wissen eigentlich schon die Speisekarten von Restaurants, in denen wir in 3 Wochen essen werden. Das ist nicht gerade eine Aufgeschlossenheit dem Augenblick und der Umgebung gegenüber, sondern ein Versuch der Kontrolle in einem Chaosmos, würde ich sagen. Es ist ein Chaos und ein Kosmos zugleich.
Es ist 2 Uhr. Wir machen uns auf den Weg, die Beine müde von der sengenden Hitze, in Richtung des Kulturzentrums. Es war an meinem Geburtstag, dem 31. Mai im Jahr 1988, als die Kriegsflugzeuge von Siad Barre vom nahegelegenen Militärflugplatz abhoben und die Stadt mit voller Wucht und Artillerie angriffen. Sie töteten alles, was lebte. Kinder, Verwundete, alte Menschen und Frauen auf der Flucht. Auf dem Höhepunkt der ethnischen Säuberung wurden zwischen 60.000 und 90.000 Menschen brutal ermordet. Barre heuerte Söldner an, weiße Piloten aus Südafrika, die Bombenangriffe aus der Luft steuerten und den Tod unter der Zivilbevölkerung verbreiteten. Ihre Namen und lächelnden Gesichter sind auf einem Foto festgehalten, das vor dem Abflug aufgenommen wurde, und im Internet und in seltenen Büchern über einen der brutalsten Völkermorde der letzten 50 Jahre kursiert.
Zwölf Orte in verschiedenen Ländern auf der Welt hat Aleš Steger für sein Logbuch der Gegenwart besucht. Er war in Fukushima auf der Insel Lampedusa und in Shanghai. Aleš Steger lebt in Ljubljana, er schreibt Gedichte und Romane, ebenso übersetzt er aus dem Deutschen. Gerade hat er Erich Kästners Roman »Das doppelte Lottchen« ins Slowenische übertragen. Sein Logbuch der Gegenwart ist ein in vieler Hinsicht besonderes literarisches Projekt. Im Gespräch mit Aleš Steger in Ljubljana wollte ich wissen, was ihn an dieser Form am Logbuch interessiert hat.
Den Namen für das Projekt Logbuch haben wir zusammen mit dem Übersetzer Matthias Göritz für die deutsche Ausgabe eigentlich gewählt. Im Slowenischen heißt es anders, das ganze Projekt. Das heißt Na kraju zapisano. Wortwörtlich würde man das übersetzen, am Ende geschrieben oder am Ort geschrieben. Es ist eine Zweideutigkeit da in diesem kraju, kraj. Also aus einer finiten Position aus, rausblickend und vor allem auch aus einer Position in situ zwischen Menschen im lebendigen Puls eigentlich dessen, was einen auch im Alltag immer wieder umgibt und das selten so eigentlich zur Sprache kommt oder kommen kann, literarisch. Was wir literarisch ja meistens machen, ist, dass wir lange Zeit an Texten sitzen, sie zurechtbügeln, biegen, abschürfen. Vieles wird so eigentlich viel ersichtlicher, aber vieles geht auch verloren. Und mir ging es sehr eigentlich um dieses Unmittelbare, eigentlich auch um ein Spiel mit mir selber. Ich bin selber so ansonsten als Lyriker, als Prosaist, ein Autor, der lange, lange Zeit eigentlich an Texten sitzt und eine gewisse Angst auch von dieser Unmittelbarkeit hatte. Aber durch dieses Projekt wurde mir diese Angst wenigstens teilweise auch genommen. Ich musste mich immer wieder aussetzen, weil das Projekt, das geht ja so, ich habe über 12 Jahre einmal pro Jahr immer einen Ort gewählt, der mich ansprach und einen Zeitpunkt, das auch im Vorhinein verkündet, wann das sein wird. Und dann an dem Tag musste ich mich an diesem Ort einfinden und 12 Stunden schreiben, das wegschicken. Und das wurde dann gedruckt, ohne dass ich die Möglichkeit hätte, den Text noch zu korrigieren. Das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine große Herausforderung, wenn nicht schon wagemutige Vorstellung für jeden Schriftsteller.
Und noch einmal nachgefragt, alle Steger, die Texte wurden nicht noch einmal grundlegend bearbeitet, oder?
Ja, also nur ein Lektor im Verlag ging dann noch mit leichter Hand über die Rechtschreibfehler, aber inhaltlich oder stilistisch wurde da nichts geändert und sofort am nächsten Tag schon hier in Slowenien veröffentlicht, gedruckt als ein kleines Pamphlet. Und jetzt nach 12 Jahren eben als ein größeres Buch. Ich habe auch von Anfang an bei fotografiert. Ich bin kein Fotograf, aber ich dachte, so brauche ich in den 12 Stunden eigentlich wirklich nicht so viel zu beschreiben, zu erklären. Und zugleich entsteht auch dieser Raum dazwischen, zwischen dem Text und dem Visuellen, den man auch direkt irgendwie bespielen kann. Weil es ist, wie soll ich sagen, Wissenschaftler meinen zu wissen, und was weiß ich, Journalisten hoffen, dass sie wissen. Als Schriftsteller weiß man, dass man nichts weiß. Und man versucht aber trotzdem zu verstehen. Und oft ist dieses Verstehen etwas, das sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht aus vorgeformten Erzählungen oder aus Historien oder aus dem, was man sich davor angeeignet hat, kommt, sondern wirklich aus der unmittelbaren Erfahrung. Auch aus einer sprachlichen Erfahrung, weil man ist in einer Situation, die kann man nicht vorhersehen. Und wo man dann wirklich denkt, wie soll ich sagen, die Welt um mich in diesem Moment geschieht nur dafür, dass dieser Text so sich hinschreiben lässt. Es ist ganz merkwürdig. Ab und zu, es gibt kleine Momente der mystischen Erfahrung bei diesem Schreibprozess.
Alle Steger, Sie nehmen Orte in den Blick, die eine wichtige Bedeutung für unsere Gegenwart haben und uns erzählen können über die Zeit. Die erste Reise nach dem Auftakt in Ljubljana hat Sie nach Fukushima geführt, die letzte dann in das White Sands-Gebiet in den USA, zum Testareal der ersten Atombombe entwickelt von Robert J. Oppenheimer. Dazwischen Mexico City, Shanghai, Lampedusa, das zweisprachige Bautzen oder auch Santiago de Compostela. Wie haben Sie die Reiseziele ausgewählt?
Ich habe mich eher, glaube ich, ausgewählt. Also es gibt da keinen Plan, auch jetzt nicht den Wunsch, den ganzen Planeten jetzt so sich aufzuteilen oder irgendwie systematisch vorzugehen, sondern es gab immer so einen erhellenden Moment. Jemand sprach von irgendetwas oder ich las was und ich wusste, ach, da müsste ich hin. Zum Beispiel, es gibt diesen Text über Bautzen. Ich ging nach Bautzen, ich war nie zuvor da in der Lausitz oder in Bautzen, aber ich ging dahin, weil ich als Student der Germanistik an der Universität in Ljubljana ein Gedicht von Peter Huchel las, wo es hieß, in Bautzen, da hatten wir Schmerzen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden, was Bautzen ist. Das ist eigentlich ein Sinnbild für den Stasi-Terror eigentlich in der DDR ist, etc. Aber das blieb hängen und das kam beim Nachdenken eigentlich dann zurück, dass in einer gewissen Hinsicht habe ich keinen Willen, kein Gesicht, aber wenn man diese Orte dann zusammenkleben würde, die würden vielleicht mein Gesicht ergeben. Es ist etwas, das auch mir gegenüber sich immer sehr offen gestaltete. Beim letzten White Sands, es war natürlich die Idee mit der Atombombe, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich nicht, dass dieser Film, der ein sehr schöner Film ist, meiner Meinung nach, gedreht werden wird. Also das kam erst nachher, wo schon die Entscheidung fiel und ich bin dann trotzdem hingegangen und es ist eigentlich ein sehr eigenartiger Ort, weil es zugleich das wichtigste Testgebiet der US-Streitmächte für ballistische Waffen ist und Naturschutzgebiet. Stellt man sich diese Dualität eigentlich eine total schizophrene Situation vor? Und es war auch mit diesem Weiß, das da aufgrund der Beschaffenheit des Sandes überall ist, eigentlich so auch symbolisch natürlich als Abschlusstext ein wenig im Weiß des Papiers, dessen, was hinter der Sprache ist, zu verschwinden.
Es sind immer wieder Orte von Verheerung und Verwüstung zu sehen, ja etwa an der Station White Sands im Trinity-Testgelände, also dem Testgelände der ersten Atomrakete in den USA. Wir leben noch in der lebendigen Sprache der Apokalypse, schreiben Sie dort. Das Nachwirken der Geschichte beschäftigt Sie sehr, oder?
Vielleicht umso mehr gerade in diesem Projekt, weil man stößt direkt eigentlich frontal überall auf die Schatten der Vergangenheit, die eigentlich auch die Jetztzeit bestimmen oder mitbestimmen, obwohl man das nicht so geplant hat. Es gibt Orte natürlich, die habe ich ausgewählt, weil sie wirklich diese Last der Vergangenheit tragen, vor allem jetzt zum Beispiel Solovki in Russland, wo der erste Gulag entstand in einem sakralen Ort. Aber anderswo war es auch so, zum Beispiel in Kochi in Indien, die Intention war nicht jetzt Geschichtserklärung. Da habe ich eine andere Form gewählt. Ich habe dann eigentlich sehr abstrakt Rikscha-Fahrern erklärt, wo sie mich hinfahren sollen. Und ich habe zum Beispiel einem gesagt, also die waren wirklich so von der Straße runtergeholt. Ich habe sie zuvor nicht gekannt und ich habe denen dann erklärt, fahren Sie mich zum Beispiel an einen Ort, der noch ein glücklicher Ort ist, der aber bald aufhören wird, ein glücklicher Ort zu sein. Und die haben dann geschaut und wussten nicht, was sie tun sollen. Aber jemand hat mich dann wirklich gesagt, komm rauf. Und wir sind dann raus aus der Stadt in die Vorstädte und Vororte. Ein wunderbares, armes Dorf, so sehr idyllisch. Und dann durch das Dorf und auf einmal war da die Autobahn, die bis zur Dorfgrenze eigentlich gebaut war. Ich konnte sehen, dass dieses Dorf in einem Jahr nicht mehr da sein wird. Also da sind jetzt zwar keine Schatten der historischen Vergangenheit, aber doch einer technologischen, auch zu teils Entwicklung, die Teil unserer neueren Geschichte ist. Auch zum Beispiel in Fukushima, klar, auch technologische Umstände, aber auch positive Seiten der Technologieerfahrung, zum Beispiel war ich in Chile präsent dabei, dass man ein universelles Gedicht von fast 20.000 Menschen geschrieben ins Weltall beamte, als Akt der, wie soll ich sagen, ja, Befreiung des menschlichen Geistes von allem, sowohl Technologie wie dem Körper. Und das geht dann alles in diese Texte ein.
Alle Steger, in der Lesung stellen wir gleich einen Auszug aus Ihrem Bericht über die Reise nach Hargeisa in Somaliland vor, eine autonome Region im Osten Afrikas, völkerrechtlich von Somalia abhängig, ein Staat, der keiner ist und der zum Schauplatz brutaler Gewalt wurde. Wie sind Sie auf Hargeisa und Somaliland aufmerksam geworden?
Ich bin das durch eine Frau, die von der jugoslawischen Regierung in den 80ern nach Somalien geschickt wurde, um zwei Museen aufzubauen. Diese Frau stammt aus der gleichen Stadt, wo ich herkomme, aus Ptuj, Betau, aus der slowenischen Südsteiermark. Und sie ist heute bei uns wenig bekannt. Mich faszinierte aber ihre Geschichte, weil sie baute eigentlich zwei Museen auf, eins auch in Hargeisa. Und beide wurden dann natürlich im Bürgerkrieg zerstört. So kam ich überhaupt in die Geschichte und ich habe dann natürlich versucht, Näheres zu erfahren. Es gibt aber relativ wenig Material. Viele Somalier sind geflüchtet, aber vor allem jetzt nach Skandinavien oder in die USA. Und wenn man dann sich diese Berichte doch anschaut, über zum Beispiel eben Hargeisa, das Dresden Afrikas, wie man es genannt hat, über die ungeheure Brutalität, mit der man eigentlich da die Zivilbevölkerung regelrecht abgeschlachtet hat, Ende der 80er, also wirklich Völkermord. Und man denkt, wir wissen ja fast nichts darüber und es gibt so wenig Verbindungen dadurch, dass es auch diplomatisch ja nichts gibt. Keine Verbindungen, sind diese Leute da allein gelassen. Somalien ist natürlich auch ist kein sicheres Land. Wenn man da sich die State Department-Seite über Somalien anschaut, da wird einem geraten, nicht hinzufahren. Und wenn man das schon tut, soll man zu Hause DNA-Proben lassen, sodass man dann später identifiziert werden kann, falls etwas geschieht. Nicht gerade für eine fröhliche Aussicht. Aber die Erfahrung war natürlich eine ganz andere, eine sehr innige und die Menschen absolut wunderbar, mit großer Hingabe. Nur natürlich ohne Gedächtniskultur, ohne Institution eigentlich versuchen, so schnell wie möglich eigentlich von der Zukunft sich loszulösen und ja, ein Leben zu leben. Und dann kommt man mit der europäischen Erinnerungskultur befrachtet eigentlich rein und stellt Fragen, die dort nicht gerade immer auf Gehör stoßen. Aber es gibt natürlich auch andere Inseln.
Und was für Inseln wären das?
Zum Beispiel ein Kulturzentrum in Hargeisa, das eigentlich sehr unterschiedliche Leute versammelt. Das arbeitet ganz anders und versucht eigentlich Geschichte aufrechtzuerhalten und Erzählungen. Was mich wirklich faszinierte, unter anderem, war wirklich Gedächtniskultur. Also, weil die meisten Leute waren noch gestern Nomaden. Und als Nomade konnte man ja nichts Physisches mit sich schleppen. Das war zu schwer physisch, also keine Bücher. Ich war da aber wirklich bei auch Lesungen. Man trägt eher vor, nicht? Man liest nicht, man trägt vor. Gereimte, lange, epische Gedichte. Und die Zuhörer, die konnten große Teile davon, 10, 15 Minuten nach einem Zuhören wiederholen, ohne das irgendwie zuvor zu trainieren. Das ist, ich habe mir da wirklich gedacht, das war wahrscheinlich auch bei uns in der sogenannten Zivilisation nicht anders. Noch vor ein paar hundert Jahren hat sich aber natürlich mit der Buchkultur sehr verändert. Also wir als Menschen haben vieles verlernt. Wir wissen mehr, als wir uns gestehen zu wissen, und wir können vieles mehr, als wir uns erhoffen, nur sind wir von vielen Ängsten gebremst. Und ein Teil dieses Projekts war vielleicht auch ein Versuch, nicht die Ängste zu überwinden, sondern sich denen ein wenig ab und zu auszusetzen und auch an die eigenen Grenzen schriftstellerisch, sprachlich zu gehen.
Unterwegs in einer Region im Osten Afrikas, die zum Schauplatz schrecklicher Gewalt wurde. Der slowenische Schriftsteller Ale Steger im Gespräch über sein Logbuch der Gegenwart und einige der darin gespiegelten Themen und Fragen. Im Bayern 2 Podcast Buchgefühl begleiten wir Ale Steger ein Stück durch Somaliland und durch die Straßen von Hargeisa. Der Schauspieler Heiko Rupprecht liest aus dem Logbuch der Gegenwart von Ale Steger.
Ich blicke auf eine grenzenlose Landschaft. Wo es Weide und Wasser gibt, da sind wir zu Hause, so sagen die Nomaden, erzählt Mustafa. Die Kolonialmächte, die Afrika am Schreibtisch aufteilten und damit die Grenzen der künftigen afrikanischen Staaten zogen, ignorierten dabei alle Menschen, die dort lebten oder umherzogen. Wie soll man in dieser Hitze, in diesem unwegsamen Gelände, Kriege um erfundene Grenzen führen? Wie soll man dieses Gebiet kontrollieren? Wie soll man es verteidigen? Und wie soll man unter den Bewohnern ein Gemeinschaftsgefühl schaffen? Es ist Mittag. Die Sonne hat sich in eine flache Scheibe verwandelt. Sie drückt und drückt. Noch ein wenig, dann ist es Zeit für das Gebet. Danach essen alle und um 4 Uhr nachmittags wird das Leben völlig tot sein. Auf dem Weg aus der archäologischen Stätte Lars Gehl erzählt uns ein alter Mann, der sein ganzes Leben hier verbracht hat, dass die Menschen immer noch glauben, in diesen Höhlen würden Dämonen leben, weshalb sie sich nicht in ihre Nähe begeben. Im Auto singen alle Somalier bei der somalischen Musik mit. Aus dem Radio ertönt das Zupfen des Kaban-Saiteninstruments, dann folgt der Gesang einer Männerstimme. Am Straßenrand treiben zwei Jungen zwei kleine Kamele vorbei. Der Fahrer hält an. Wir fragen, ob wir ein Foto machen dürfen. Das dürfen wir natürlich nicht. Die Leute wollen nicht fotografiert werden. Sie glauben, dass das Unglück bringt. In Hargeisa werden die Leute gewalttätig, wenn jemand unerlaubt eine Kamera zückt. Wir wollen nicht, dass Fotos von uns in euren Zeitungen und im Internet erscheinen, sagen sie. Wir wollen nicht, dass ihr uns mitnehmt, um uns zu entsorgen, sagt eine alte Frau im Souk in Hargeisa und fährt damit fort, die Schenkel des frisch geschlachteten Ziegenbabys zu sezieren, sodass ich sofort beschämt mein Handy wegpacke. Fatima, die für das Kulturzentrum HCC arbeitet, hat eine Polaroid-Kamera dabei. Zwischen den Seiten ihres Notizbuchs trocknet das fotografische Beweismaterial ihres Besuchs in Lasgel. Wir machen Notizen, knipsen auf der Rückfahrt heimlich Fotos durch die Autofenster und vergleichen Porträts. Alles wird festgehalten, alles wird dokumentiert. Unsere Privatarchive wachsen, als ob wir unseren wechselnden Erinnerungen nicht trauen würden, als ob das Gehirn nur ein Kanal wäre, nicht das endgültige Gedächtnis. Wir haben alles und wir haben alles verloren. Wir haben Bibliotheken und wir haben Archive, wir haben das Internet und wir haben Museen. Gleichzeitig vermissen wir uns selbst immer mehr. Und deshalb sehnen wir uns so sehr nach der Gegenwart des Verlorenen. Nichts hat eine bleibende Bedeutung. Im Dialekt des Mittagswindes, des kunstvollen Sandmehls, durch das wir fahren. Der Fahrer Said hält an. Es gibt viele Kamele am Straßenrand. Niemand ist da. Diesmal gelingt es uns, die Tiere zu fotografieren. Aber als wir wieder ins Auto steigen, kommt eine Frau mit Kindern auf die Herde zugelaufen. Sie werfen uns Steine hinterher. Das Kamel ist das Nationaltier. Mustafa sagt, dass es mehr als 7 Millionen von ihnen in dem Land gibt, das keines ist. Dass hier dieses einhöckrige Lasttier alle somalischen Clans verbindet. Wochenlang Milch gibt, die nicht gerinnt, und monatelang nicht einmal Wasser trinken muss. In Somaliland gibt es ein komplexes Gleichgewicht von Macht und Ohnmacht zwischen den Clans, das den Frieden ermöglicht. Es gibt 2 parallele Gesetzgeber, den Staat und den Clan. Und vielerorts steht der Clan über den Gesetzen des Staates. Ähnlich ist es in Somalia. Viele Menschen ziehen von Somaliland zurück nach Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, trotz des Bürgerkriegs und der Gewalt, weil dort viel mehr Geld zu verdienen ist. Alle multinationalen Unternehmen, alle ausländischen Missionen, alles ist in Mogadischu. Bald sind wir wieder kurz vor Hargeisa. Die ersten Gebäude am Straßenrand sind prestigeträchtige islamische Schulen, gefolgt von Läden für Autoteile, dann ragen die Mauern von Villen empor, es folgen kleine Geschäfte, dann die dicht bebauten und chaotischen Siedlungen. Es ist Rush Hour. Die Somalier machen ihre letzten Besorgungen vor dem Gebet und dem Mittagessen. Vor allem kaufen sie Kat. Die Pflanze war eine Zeit lang verboten, aber jetzt gibt es überall Verkäufer und Lokale, in denen Männer sich die grünen Blätter in die Backen stopfen, sie kauen und schließlich ausspucken. Wir kommen an den Ruinen des Zentralmarkts vorbei, der im März dieses Jahres niedergebrannt ist, was die Stadt und die nationale Wirtschaft schwer getroffen hat. Im Kulturzentrum ist eine Ausstellung über die Folgen des Brandes zu sehen. Große, ziegelsteinartige Bündel von 5000 Schillingnoten, die vom Feuer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt wurden. Zerbrochene Flaschen aus dem Parfumladen, verbrannte Schuhe. Nicht weit davon entfernt befindet sich die einzige bauliche Erinnerung an den Bürgerkrieg. Das Denkmal, auf dem das MiG-Flugzeug gelandet ist. Kaum zu glauben, dass hier vor mehr als 35 Jahren nichts als Schutt lag. Dass es insgesamt nur 2 bis 3 Kilometer befahrbare Strecke gab und alles andere dicht vermint war, wie das größte Gebiet dieses Teils von Somalia mit über 1 Million Landminen. »Tötet sie alle, lasst nur die Krähen übrig«, lautete einer der berühmten Befehle von Oberst Tuke, einem der wichtigsten Männer in Barres Spezialmiliz. »Alles, was zurückbleiben wird, ist Asche«, erklärte Barres ehemaliger Leibwächter und Schwager, der spätere Vizepräsident und Verteidigungsminister, der Schlächter von Hargeisa, General Morgan. Es war Völkermord. Ein Versuch, den Isaak-Clan auszulöschen, der als Reaktion auf Barres Terror seine eigenen Milizen im benachbarten Äthiopien gründete und sich über das Somali National Movement der systematischen Zerstörung widersetzt hatte, die ein Jahrzehnt lang gegen die Angehörigen des Isaak-Clans betrieben wurde. Lass uns aufhören. Zeit fürs Mittagessen. Mustafa führt uns in ein Restaurant, das auf Kamelfleisch spezialisiert ist. Suppe aus Kamelfleisch und Gemüse, gebratenes Kamelfleisch, Salat und Reis. Mustafa und Fatima sprechen über ihre Familien. Mustafa hat 6 Brüder und eine Schwester. Fatima stammt aus einer Familie mit 6 Kindern. Das ist ganz alltäglich. Somalier wollen große Familien haben. »Ich möchte 4 Kinder mit 4 Frauen aus 4 verschiedenen Regionen Somalias haben«, sagt Mustafa. »Oh mein Gott, so viele Kinder zu haben, ist eine logistische Herausforderung«, sagt Fatima. »Aber große Familien sind toll.« »Warum esst ihr so langsam?«, fragt Mustafa. »Wir essen hier sehr schnell, alles ist blitzschnell fertig«, sagt er, während er mit der rechten Hand eine Banane mit Reis und Kamelfleisch mischt und mit der linken Hand Nachrichten in sein Telefon tippt. Ich frage, ob somalische Expatriates auch mehrere Frauen haben. Ja, aber heimlich. Und manchmal sagen die Ehemänner nicht einmal der ersten Frau, dass es irgendwo noch andere gibt. Feiglinge, sagt Fatima. Mustafa regt sich darüber auf, wie es sein kann, dass die Kultur der Einwanderer in England nicht respektiert wird. Und warum klingelt sein Telefon schon wieder? Telefone sind der Schlüssel zum Wandel der somalischen Gesellschaft. Für einen halben Dollar kann man eine SIM-Karte kaufen. Für einen weiteren halben Dollar kann man einen Monat lang telefonieren und im Internet surfen. »Ich habe nicht einmal mehr physisches Geld«, sagt Mustafa. »Auch meine Freunde benutzen es nicht, wenn sie ausgehen oder Besorgungen machen. Wir bezahlen alle über Apps. Selbst dem Bettler wird das Geld auf sein Telefonkonto überwiesen.« Ich denke darüber nach, wie die Digitalisierung den Lebensstil der Nomaden verändert. Was passiert mit einer Gesellschaft, die noch gestern ihre Informationen nur mündlich verbreitete und in der heute fast augenblicklich auch die Somalier in den entlegensten Winkeln der Savanne über die neuesten Skandale in der Hauptstadt informiert sind? »Und was ist mit dem Essen, das übrig geblieben ist?«, frage ich. »Das geht alles an die Armen«, sagt Mustafa. »Es ist verboten, Lebensmittel wegzuwerfen.« Es ist 2 Uhr. Wir machen uns auf den Weg, die Beine müde von der sengenden Hitze in Richtung des Kulturzentrums. Hargeisa ruht sich aus. Es war an meinem Geburtstag, dem 31. Mai im Jahr 1988, als die Kriegsflugzeuge von Siad Barre vom nahegelegenen Militärflugplatz abhoben und die Stadt mit voller Wucht und Artillerie angriffen. Sie töteten alles, was lebte. Kinder, Verwundete, alte Menschen und Frauen auf der Flucht. Auf dem Höhepunkt der ethnischen Säuberung wurden zwischen 60 und 90.000 Menschen brutal ermordet. Barre heuerte Söldner an, weiße Piloten aus Südafrika, die Bombenangriffe aus der Luft steuerten und den Tod unter der Zivilbevölkerung verbreiteten. Ihre Namen und lächelnden Gesichter sind auf einem Foto festgehalten, das vor dem Abflug aufgenommen wurde und im Internet und in seltenen Büchern über einen der brutalsten Völkermorde der letzten 50 Jahre kursiert. Insgesamt wurden bei den Säuberungsaktionen, die Barres Spezialeinheiten zwischen 1984 und 1991 durchführten, bis zu 200.000 Menschen getötet. An diesem Tag, meinem Geburtstag im Jahr 1988, wurde Somalias zweitgrößte Stadt zum Dresden Afrikas erklärt. Trotz der Niederlage der Truppen des Diktators und des Zerfalls Somalias erinnert heute nichts mehr an die Ereignisse. Mit Ausnahme des Denkmals mit der MiG auf der Spitze, das sich im Zentrum befindet, auf dem Marktplatz im Souk. Bis vor kurzem stand das Flugzeug auf einem niedrigen, mit Kriegsszenen bemalten Sockel. Seit diesem Frühjahr steht es auf einem Triumphsockel aus Marmor, ohne dass ersichtlich wird, warum das Flugzeug dort steht. Selbst Hadrawi sang nur noch online über sein Hargeisa, eine Stadt, die sich stark entwickelt, verändert und wächst. Er starb im August dieses Jahres, nachdem er nach einem jahrelangen Leben im Vereinigten Königreich in sein Hargeisa zurückgekehrt war. Es gibt kein Denkmal für den Dichter, keines für die Opfer und die Zerstörung, keine Mahnung für künftige Generationen. Es gibt keine staatlichen Museen in der Stadt, abgesehen von zwei Privatsammlungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, dem Sarjan-Museum und dem Kulturzentrum von Hargeisa. Aber da sie außerhalb des Stadtzentrums zwischen Ministerien und Regierungswillen nebeneinander liegen, werden sie nur von denen besucht, die sie kennen. Junge Länder, die außergewöhnliche Opfer entrichten mussten, wollen in der Regel ihre Heldengeschichte erzählen, sie in ihre DNA einschreiben, sie feiern und zu verschiedenen Zwecken lehren, sicherlich um eine Wiederholung der Massaker zu verhindern. All das gibt es in Hargeisa nicht. Die Geschichte Somalilands wird in den Schulen nicht gelehrt. Und junge Menschen, die nach der Gründung eines neuen Staates geboren wurden, der alles andere als internationale Anerkennung genießt, sind weitgehend unwissend über das, was geschehen ist und über den hohen Blutzoll, den die Menschen hier für den Sturz des Regimes bezahlt haben. Als Antwort auf meine unermüdlichen Fragen nach dem Verhältnis zwischen Poesie und dem kollektiven Gedächtnis der Somalier, nach dem Verhältnis zwischen einer außergewöhnlichen mündlichen Tradition und modernen zeitgenössischen Formen, nutzt Mustafa die Verbindungen des Kulturzentrums, um einen Termin bei der Abteilung für die Untersuchung von Völkermord und Kriegsverbrechen der Republik Somaliland zu bekommen. Bis vor kurzem war es eine Regierungskommission, jetzt ist es nur noch eine Abteilung des Justizministeriums. Wir betreten einen kleinen Innenhof, in dessen Mitte ein zerbrochener Stuhl als Erinnerung steht. Wir werden herzlich empfangen, und der Beamte, dem wir zugeteilt sind, beginnt zunächst, einen Bericht über die Arbeit der Abteilung von einem Computer abzulesen. Die Aufgaben und Ziele der Abteilung, der Beginn und der Fortschritt der Arbeit. 170 Zeugen seien gefunden worden. Der Verbleib von etwa 240 Massengräbern sei identifiziert worden. 200 davon in der Umgebung von Hargeisa. Einige seien mit Hilfe peruanischer Gerichtsmediziner untersucht worden und einige der Leichen seien identifiziert worden. Ich habe viele Fragen, aber ich bekomme keine Antworten. Der Beamte liest unermüdlich vom Bildschirm ab, bis er mir schließlich den auf Papier gedruckten Bericht überreicht. Ich frage, ob Sie irgendwelche Unterlagen, Archive oder Beweismaterialien in der Nähe gelagert haben. Der Beamte führt mich in einen Nebenraum, in dem andere Kollegen sitzen, vier ältere, vornehme Herren, und sie beginnen, Fotos aus einem Schrank zu ziehen, auf denen Grabstätten, menschliche Überreste und Kleidung abgebildet sind. Ich frage mich, warum in Somaliland kein Wille besteht, offen über die Vergangenheit zu sprechen. Es ist wichtig, nach vorne zu schauen. Der Waffenstillstand zwischen den Clans ist brüchig und es gibt nur sehr wenige Ressourcen dafür und sehr wenig Wissen darüber, wie man mit solchen Traumata in der Gesellschaft umgeht. Wir hören, dass in Ruanda das Problem der Bewahrung der Erinnerung an den Völkermord vorbildlich gelöst wurde. Ein Museum wurde gebaut, aber hier ist so etwas vorerst nicht möglich. Auf der einen Seite haben wir niemanden, bei dem wir uns beschweren können. Wir haben nur wenig Zugang zur internationalen Gemeinschaft. Wir bekommen nicht einmal die grundlegendste Ausrüstung und die Hilfe von Exhumierungsexperten, sagt einer der vier Weisen, denen der Wunsch, die Dinge zum Besseren zu wenden, ins Gesicht geschrieben steht, gleichzeitig aber auch die völlige Hilflosigkeit angesichts der politischen Umstände. Wir wissen, wer die Täter sind. Bei vielen wissen wir sogar, wo sie wohnen. Wir haben die Adressen der südafrikanischen Söldner. Der Henker von Hargeisa, General Morgan, wurde vor einiger Zeit sogar Abgesandter Puntlands im somalischen Parlament. Es gab zwei Fälle, in denen mit Hilfe von Privatklagen und NGOs in den USA zwei der direkt für den Völkermord Verantwortlichen ausfindig gemacht und vor ein Zivilgericht gestellt wurden. Einer von ihnen, Tuke, arbeitete jahrelang am Flughafen Dulles in Washington und als Uber-Fahrer. Als Fahrer hatte er eine sehr hohe Kundenzufriedenheitsbilanz, aber in Wirklichkeit war er der Schlechter von Hunderten von Menschen. Wir existieren nicht als Land, also haben wir keine Stimme. Wir können nicht einmal ein Verfahren einleiten, wir sind machtlos. Und das wird sich erst ändern, wenn wir Hilfe von außen bekommen. Vier alte Männer in einem Kampf, den niemand zu wollen scheint. Vier Apostel der Erinnerung. Vier ohnmächtige Beamte, die ohne Mittel und Befugnisse hier geparkt sind. Vier, die Angst haben, dass sich die Geschichte um des Vergessens willen wiederholt. Als ich mit Jama über unseren Besuch in der Abteilung für Völkermord und Kriegsverbrechen spreche, erzählt er mir seine Geschichte. Als großer Bewunderer der Poesie war er fasziniert von Gedichten, die zum Widerstand motivierten und später besänftigten und das Zusammenleben förderten. Das war nicht ungewöhnlich in seiner Studentengeneration, die 1982 von einer der ersten Säuberungen unter Barre geprägt war. Über 30 Intellektuelle, die meisten von ihnen Professoren an der Universität von Hargeisa, die sich als Bürgerinitiative für die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt eingesetzt hatten, wurden von Barres Regime ganz beiläufig als Verschwörer gebrandmarkt, inhaftiert und mit dem Tod durch Erhängen oder 30-jährigen Haftstrafen bedroht. Nach monatelangen Prozessen wurden sie in einem politischen Verfahren, in dem sie keine Gelegenheit hatten, sich zu verteidigen und in dem weder die Anklageschrift noch das Urteil veröffentlicht wurden, zu drakonischen Strafen verurteilt. In einem Akt der Verzweiflung begannen die Schüler und Studenten zu protestieren. Es war das erste Mal, dass Jama Steine auf Soldaten warf. Die Soldaten feuerten in die Menge. Es gab Todesopfer. Das war einer der Auslöser für die Organisation des Aufstands. Die Lehrer wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt und erst nach 9 Jahren in schlimmster Einzelhaft kurz vor dem Zusammenbruch des Landes entlassen. Nach dem Krieg und der völligen Zerstörung der Stadt kehrte Jama, der in der Zwischenzeit in Europa studiert und gelebt hatte, in das verminte und völlig zerstörte Hargeisa zurück. Damals, 1991, gab es eine einzige Frau, die ein paar Stühle auf der Straße hatte und Tee und Kaffee verkaufte. Es fehlte an allem in der Stadt. Was die Soldaten nicht geplündert und verbrannt hatten, hatten die überlebenden Einwohner mitgenommen, darunter alles aus den Archiven, alles, was man gebrauchen konnte. Beim Teetrinken sah Jama, wie einer der Gäste von diesem einzigen Straßencafé inmitten der Ruinen seinen Mund mit einem Papier abwischte, auf dem sich ein offizieller Stempel befand. Er entdeckte, dass es sich bei dem Papier um die letzte Seite des Prozessprotokolls und das Urteil des Gerichts gegen seine Lehrer handelte. Er nahm den Rest des Umschlags, der sonst als Taschentuch oder Toilettenpapier verwendet worden wäre, an sich. Seitdem sammelt Jama Zeugenaussagen und Dokumente, läuft mit einer kleinen Tasche und einem Aufnahmegerät durch die Stadt, um seine Erinnerungen zu erweitern.
Eindrücke aus Hargeisa in Somaliland im Osten Afrikas. Heiko Ruprecht las aus Alle Stegers Logbuch der Gegenwart in der Regie von Irene Schuck. Technik Tim Höfer. Alle Stegers Logbuch der Gegenwart, 3 Bände mit allen 12 literarischen Reportagen, ist bei Heimon in Innsbruck erschienen. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages dürfen wir die Lesung hier vorstellen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beindker.